Hallo und willkommen bei Was Bitcoin bringt, dem Bitcoin-Podcast aus Wien, präsentiert von Coinfinity. Die Märkte sind ganz schön abgeschmiert, die Luna-Katastrophe hat auch Bitcoin nach unten gerissen, die Notenbanken ziehen weiter die Zügel an, die Inflation ist noch immer nicht gestoppt. Es gibt viele Unsicherheiten, viel Angst im Markt und viele von den Leuten, die vor ein paar Jahren erst eingestiegen sind in Bitcoin, erleben gerade ihren ersten echten Crash. Deswegen habe ich mir sehr spontan geholt, Johannes Grill, den Präsidenten von Bitcoin Austria, ein Bitcoiner, der seit 11 Jahren unter Anführungszeichen im Geschäft ist, der 2011 eingestiegen ist, der aus der Technik-Ecke kommt, sich das alles genau angeschaut hat und seitdem dabei geblieben ist. Wir sprechen über die Entwicklung von Bitcoin seit 2011, wir sprechen über die verschiedenen Crashes, die er mitgemacht hat, die verschiedenen unsicheren Phasen und warum er glaubt, dass Bitcoin jetzt noch sicherer bleibt, noch sicherer ist und noch eine bessere Zukunft eigentlich hat, als es damals war, als er zum ersten Mal zugegriffen hat. Ein kurzes Wort von den Sponsoren und dann geht's gleich los. Wer einen langfristigen Partner für die Bitcoin-Reise sucht, der ist bei Coinfinity bestens aufgehoben. Dort arbeiten Bitcoiner durch und durch, die schon viel mitgemacht haben in den vergangenen Jahren. Hypes und Crashes und jede Menge Fahrt natürlich. Die allerersten Bitcoin-Broker in Österreich bieten faire Preise und rundum Beratung, egal ob es um Kauf oder Verwahrung von Bitcoin geht. In Graz, da gibt es auch ein Geschäft, wo man persönlich Betreuung bekommt und alle Fragen beantwortet werden. Und von überall sonst ist Coinfinity und ihr Shop natürlich auch erreichbar über coinfinity.co. Inflation und Geldentwertung, die sind jetzt in aller Munde und niemanden überrascht das weniger als die Experten von Incrementum. Die beiden Fondsmanager, Marc Wallek und Ronald Stöfferle, haben über das Thema auch schon Bücher geschrieben. Sie beobachten seit Jahren, wie sich unser Geldsystem zum Schlechteren entwickelt. Ihre Fonds kombinieren unter anderem Gold und Bitcoin. Mehr Infos und jede Menge Research zu Sound Money und Inflationsschutz, die findet ihr auf dem sehr aktiven YouTube-Kanal von Incrementum und unter incrementum.li. Aprico Media, das ist der deutsche Bitcoin-Verlag schlechthin. Dort findet ihr die neuesten Bücher aus dem Bitcoin-Space auf Deutsch. Aktuell Layered Money und bald den Fiat Standard von Sefidina Moos. Auf aprico.media kann man auch mit Lightning bezahlen und auf wasbitcoinbringt.com findet ihr die Amazon-Links zu den wichtigsten Büchern. Und damit nicht genug, Aprico hat mit der Lesestunde gerade einen neuen Podcast gestartet, wo deutsche Bitcoin-Texte professionell vorgelesen werden. Hört da unbedingt mal rein. Ja, willkommen bei Was Luna nicht bringt, dem Luna-Podcast vom Mond. Johannes Grill von Bitcoin Austria. Servus.
Servus Nico, hallo.
Wir sprechen heute an einem der, wir sagen nicht genau welcher, einem der vergangenen Tage, in dem der Bitcoin-Preis sich mal wieder komplett verabschiedet hat, ausgelöst von unserer aller Lieblingscoin Luna, Terra, wie auch immer wir sie nennen wollen, die sich in den Boden gerammt hat. Sind das Tage, wo du noch nervös wirst?
Nein, es ist einfach interessant zu sehen, was da abgeht und durch die Volatilität und die ganzen Erklärversuche, die da rundherum entstehen, aber in Wirklichkeit, ich kenne die fundamentalen Daten und das lässt einen allein schon ruhig schlafen.
Okay, was sind die fundamentalen Daten von Bitcoin?
Bitcoin ist eine nützliche Technologie, das reicht mir schon. So habe ich auch Bitcoin entdeckt und so habe ich es kennengelernt. Und wir haben hier eine Technologie, die nützlich ist. Warum und wofür, können wir alles nur besprechen, wenn wir wollen. Aber wir haben was Nützliches, wir haben eine absolut begrenzte Menge. Und von daher ergibt sich einfach ein Basiswert. Und der Rest ist Geduld, daran mitarbeiten, das Ökosystem weiterbringen, was beitragen, wenn man kann und aufs Leben nicht vergessen. Also die tägliche Kursentwicklung, da rumtraden, sich die Laune verderben lassen, weil es mehr rote Kerzen gibt. Es liegt in der Natur des Menschen, dass man sich natürlich das genau anschaut und dass man eher kurzfristig orientiert ist. Aber mit diesem Grundverständnis für das Potenzial von Bitcoin kann man auch an Tagen wie diesen gut schlafen und das Leben genießen.
Es ist natürlich einfach zu sagen, gut zu schlafen, wenn man seit 2011 dabei ist, ne? So wie du.
Ja und nein. Also es ist auch nicht so einfach, die Bitcoins, auch die eigenen, über die Zeit zu kriegen. Ja. Natürlich, auch im Nachhinein kann man immer sagen, was hätte ich, was wäre ich, was hätte man machen können. Und das gilt aber auch genauso wie die Neueinsteiger. Die schauen sich auch nur den Chart an, vielleicht der letzten Tage, der letzten Wochen und sagen dann, warum habe ich nicht gekauft bei 40, als es bei 59 stand? Ja. Alle, die jetzt verzweifelt da sitzen oder die sich das vielleicht damals gedacht haben, warum habe ich nicht gekauft? Jetzt 50% ungefähr runter vom Allzeithoch. Zwei Bitcoins zum Preis von einem. Ja.
Aber das ist ja genau diese eine Psychologie, die ja jetzt mit Bitcoin gar nichts zu tun hat. Das ist ja bei allen Märkten so. So, wenn ich bei 100 stehe, sagt jeder, um Gottes Willen, warum habe ich bei 50 nicht gekauft? Und wenn es dann 50 wieder runterkracht, sagt jeder, Gott sei Dank habe ich nicht gekauft. Kaufe aber auch nicht.
Ja, man muss sich eins eingestehen und das muss man vielleicht auch mal wirklich am eigenen Leib erfahren. Die Zukunft ist ungewiss. Wir können nicht wissen, wo der Kurs morgen steht. Wir wissen auch nicht, wo der Kurs in einer Stunde steht. Und alle, die behaupten, sie würden das wissen, die raten auch nur rum. Und dann kommen die Chartanalysten und da reden wir im besten Fall von erhöhten Wahrscheinlichkeiten mit einer Trefferquote von der Qualität eines Horoskops. Mhm. Und also ich weiß nicht, wo der Kurs morgen ist. Ja? Das Wetter lässt sich relativ gut vorhersagen, zumindest auf die nächsten paar Tage. Aber bei Kursen ist es eher so kurzfristig überraschend. Langfristig wirken halt die fundamentalen Daten. Und da haben wir was absolut knapp ist, was einen echten Nutzen hat, eigentlich schon mehrere Nutzen, viele davon abgeleitete Nutzen, der Netzwerkeffekt wirkt und eine riesige Innovationswelle rollt da über die Menschheit hinweg. Auf der anderen Seite haben wir beliebig vermehrbares Staatsgeld, politische Währungen, die für verschiedene Zwecke missbraucht, gebraucht werden, wo ich halt nicht weiß, wie geht's dem Euro, wie sind die Zinssätze, wie sind die Geldmengen in 2, 3, 4, 5 Jahren, was rollt noch alles auf uns zu? Ja, und wenn ich das in Relation setze, dann will ich Bitcoin haben.
War das denn dein Einstieg in Bitcoin? Und ich frage jetzt natürlich ein bisschen blauäugig, weil ich weiß ja die Antwort, wir reden jetzt nicht zum ersten Mal, aber du bist 2011 eingestiegen. Ich glaube, ich darf den Preis auch sagen. Ich glaube, es waren damals 20 Euro.
Ich habe meinen ersten Bitcoin für 12 Euro gekauft. Ja.
Okay. Aber also, man muss dazu sagen, damals war der Euro auch noch mehr wert.
Stimmt, genau. Also doppelte Kaufkraft, vielleicht nicht ganz, aber in dem Bereich. Ja.
11 Jahre her ist das schon her, oder fast 11 Jahre. Ne? Ja. Aber du bist nicht da gesessen, hast dir gesagt, die Welt, das Papiergeld ist unsicher, die EZB, ne? Wie bist du da gelandet?
Ich bin Informatiker. Ich habe im Bankenbereich gearbeitet, war damals beruflich schon einige Zeit in der Schweiz tätig und hatte ein Projekt für internationalen Zahlungsverkehr. Also wirklich so Zahlungsverkehr in exotische Länder. Und von daher wusste ich eigentlich, wie kompliziert, wie mühsam das oft läuft, wie viele Unternehmen, Institutionen, wie viele Intermediaries da quasi beteiligt sind, wie viel Aufsicht es braucht, damit nicht zu viel schief geht und was trotzdem alles schief geht. Und dann habe ich mehr oder weniger durch Zufall in einer deutschen Wirtschaftszeitung von einer digitalen Währung gelesen, die damals massiv aufgewertet ist. Das war die Headline, digitale Währung wertet massiv auf. Und es ging um Bitcoin. Und mein allererster Eindruck war, irgendein neues PayPal. Beim zweiten Mal lesen, hat mir schon gedämmert, okay, das ist doch etwas anders. Und dann habe ich relativ schnell erkannt, dass es eigentlich eine Technologie, ein Protokoll ist, das mir globalen Zahlungsverkehr weltweit ermöglicht, ohne diesem ganzen mühsamen, bürokratischen, technisch veralteten Ballast, den wir in Banken im traditionellen Finanzbereich mitschleppen, zumindest damals mitgeschleppt haben. Ist auch da in 11 Jahren viel weiter gegangen. Ja. Aber diese ganze Regulierung, diese ganzen Intermediaries, das ist immer noch da, vielleicht auf neueren Computern jetzt und in anderen Programmiersprachen. So, und das hat mir gereicht. Ich habe einen Nutzen erkannt, ein Potenzial gesehen und habe gesagt, okay, das schaue ich mir auch näher an. Und ab dem Moment ging es ab in das Rabbit Hole, das damals noch niemand so genannt hat.
Aber da gab es ja auch nicht viel Rabbit Hole damals.
Nein,
da
aber es gab schon Podcasts.
Es gab Podcasts?
Ich habe über Bitcoin gehört 2011, ja. Chaos Computer Club hatte da 1, 2 Folgen drüber. Da ging es eher um die Technik. Man hat erklärt, wie kann das gehen und warum ist es wirklich dezentral und trustless und all diese Dinge. Und als Informatiker hat mich das halt angesprochen, weil ich auch eben wirklich verstehen wollte, ja, wie kann denn das sein, wo sich jeder heutzutage am Kopf kratzt und sagt, wie gibt's das, dass da keinen Betreiber gibt? Wie kann das sein, dass ich niemandem vertrauen muss? Diese absolute Transparenz. Und das war eigentlich mein Einstieg. Und ich weiß, ich habe dann ziemlich bald mal Klassenkollegen getroffen, ein paar Monate später, und habe denen damals schon von Bitcoin erzählt. Wir haben jetzt bald unser 25-jähriges Matura-Treffen. Ich werde dann mal fragen, ob irgendjemand sich mit Bitcoin beschäftigt hat, vielleicht damals was erworben hat. So viel Kontakt gab es leider nicht, aber auch das wird spannend zu sehen. Und ja, jetzt sind 11 Jahre vergangen und rückblickend muss ich auch sagen, es ist vieles viel schneller gegangen, viel weiter gegangen, als man sich das je gedacht hätte.
Und am 20. Jänner 2014 hast du vorher rausgesucht aus deinen E-Mails, schreibst du mir damals noch, hast mich noch gesiezt, den Journalisten bei der Presse, weil ich offenbar, ich hatte damals schon ein, zwei Artikel geschrieben über Bitcoin, die wahrscheinlich total falsch waren, aber es hat dir schon gereicht, dass es überhaupt
welche gab. Das war bei Weitem das Beste, was wir damals in der österreichischen Medienlandschaft hatten, vielleicht außerhalb ein paar Spezialisten-Blogs, die ohnehin schon Bitcoiner waren. Und also das war damals schon ein Highlight in der Presse, Artikel, die jetzt Qualität, dass ich wirklich, die das, wo man gesehen hat, okay, der, der das schreibt, hat das System an sich verstanden. Ja,
und ja, bei mir war's, ich habe die ökonomische Seite verstanden.
Ja, genau.
Aber damals ich habe dann,
also bis 2014 habe ich auch die Ökonomie gecheckt dazu.
Ja. Das
habe ich auch nicht ganz am Anfang.
Ja, aber ich habe eigentlich bis 2020 nicht daran geglaubt, dass es sich technologisch, also dass es sich politisch, ökonomisch durchsetzen kann. Technologisch habe ich nicht verstanden und verstehe ich zum Teil bis heute nicht. Ja, also,
frag mich, ich helfe dir gerne. Frag mich, ich helfe dir gerne.
Ja, danke, aber der Punkt ist der, dass wenn du, ich glaube, und das habe ich bei vielen Oldschool-Bitcoinern schon gesehen, ist, wenn du eben die technologische Seite verstehst, dass du dann automatisch mehr Vertrauen auch hast.
Ja klar, weil ich ihm nicht vertrauen muss, ich weiß ja, wie es funktioniert.
Ja.
Also das hilft natürlich massiv, dass man wirklich trustless dem ganzen System gegenüber agieren kann. Wobei, man braucht kein Informatikstudium. Also wenn er das interessiert, ich mache mir keine Sorgen, Nico, dass du das nicht verstehen könntest. Ja? Und Details der Kryptographie, elliptische Kurvenkryptographie, die Bitcoin im Bereich der Bitcoin-Adressen verwendet zum Beispiel. Ich bin auch kein Mathematikstudent oder kein Mathematiker. Das kenne ich nicht im Detail, wie dieser Algorithmus wirklich dann, ich habe das nie durchgerechnet im Prinzip. Aber das sind an sich ja bewährte Technologien, die man da bei Bitcoin wieder verbunden hat.
Okay, aber wie kommt man dann dazu zu sagen, okay, da gibt es eine Technologie, die ist interessant, zu dem Punkt, dass man sagt, da steigt man doch ein, da kauft man sich auch ein?
Ja, ich wollte das ausprobieren und man kann Bitcoin nur ausprobieren, indem man welche erwirbt. Ich kann ja keine Bitcoins ausgeben, die ich nicht habe. Konto überziehen bei Bitcoin, das geht nicht. Und dann war halt die Herausforderung damals, wie kommt man jetzt an Bitcoins? Und ich habe irgendwo in einem Forum gepostet, kann man irgendwie einen kleinen Betrag schicken zum Testen, einfach so. Und hat mir halt jemand 10 Millionen Satoshis geschickt, so mal zum Ausprobieren. Dann ein paar Transaktionen gemacht und habe ihm den Rest wieder zurückgeschickt. Und dann war die nächste Herausforderung, ja, wie kriegt man jetzt Geld zum Mt. Gox? Das gab's schon. Die halt damals, ich weiß gar nicht, wo die waren, in welchem Land, aber ich musste, glaube ich, überweisen auf ein Bankkonto in der Mongolei. Mal 100 Euro hingeschickt, dezent, und gehofft, dass ankommt und wie viel ankommt. Dollar-Konvertierung. Meine Bank hat mich angerufen, ob das wirklich ich war oder jemand mein Konto gehackt hat. Also das, ja, kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Ja, und dann habe ich meine ersten, wie mal damals, 10 Bitcoins gekauft halt für diese 100 Euro. Und dann kam der Crash.
Also die jetzt
holt sich. Ja, also das war
genau.
Ein halbes Jahr später waren meine Bitcoin minus 85%. Also im Prinzip war das Geld weg. Und ich habe ja davor schon ein bisschen an Börsen und so weiter ganz klassisch investiert. Das hat mich immer auch ein bisschen interessiert, wie Märkte funktionieren. Und von daher habe ich die Ratio mitgenommen und habe gesagt, okay, ich kaufe jetzt nicht mehr Bitcoins, weil das ist mein Budget, das wollte ich da ausprobieren. Und man wirft da kein gutes Geld dem schlechten, vermeintlich schlechten hinterher. Ja? Also auch da, hätte ich da die Ware. Ja?
Da gab es doch keine riesengroße Twitter-Community, die gesagt, buy the dip, hodl.
Ich habe mein erstes Smartphone gekauft, weil ich Bitcoin-Wallet am Handy haben wollte. Und ich habe Twitter entdeckt, weil ich draufgekommen bin, dass ich da viel Brain aus der Bitcoin-Szene auf Twitter tummelt. Und das, was du auf Twitter heute liest, ist in 5 Tagen vielleicht in den Medien.
Und, wenn Bitcoin Austria auf Twitter auftaucht, dann bist das du, ist das richtig?
Nein, ich betreue das gemeinsam mit einem Kollegen, mit dem Harald.
Okay, gut. Weil du bist ja persönlich nicht auf unserem beliebten Twitter-Kanal.
Hin und wieder würde es mich reizen, zu Themen zu posten, wo ich sage, das kann ich mit Bitcoin Austria-Account nicht machen. Gleichzeitig weiß ich, was das für ein Zeitfresser ist. Und ich habe mich noch nicht dazu durchgerungen, jetzt einen eigenen Account zu machen.
Twitter ist eine großartige Sache, aber es ist auch ein Zeitfresser und es ist mir schon aufgefallen, dass es nicht nur in meinem Podcast, sondern auch in den englischsprachigen Bitcoin-Podcasts ist die Frage, wie großartig ist Twitter und wie schaffe ich es, trotz Twitter mein Leben zu führen, nimmt immer mehr Platz ein. Ja. aber gut, mir ist Twitter lieber als Instagram oder TikTok oder
Facebook. Ja, das habe ich ja alles nicht, ja.
Also, ja, ja.
Aber es ist nicht eine Selbstdisziplinierung, wenn man jetzt nur diesen Bitcoin-Austria-Account hat, weil man halt dann nicht auf die Verlegenheit kommt, zu irgendeinem Blödsinn auch noch posten. Also Impfdiskussionen mit Bitcoin Austria-Account wird es nicht geben.
Ja, ich konzentriere mich dann einfach wirklich auf Bitcoin, ja, im Großen und Ganzen. Ja. Also so Bitcoin-Shit-Posting, das macht am meisten Spaß, ja. Ja. Das ist gut. Aber jetzt geht es natürlich jetzt gerade rund. Das ist jetzt mein total smoother Segue zurück zum Crash. Also, es geht jetzt auf Twitter rund, weil wir sind jetzt wieder gecrashed. Wir haben bei Luna ein Extinction-Event gesehen und das hat eine der 10 größten sogenannten Kryptowährungen aus dem sogenannten Kryptosektor rausgespült. Da gehen wir jetzt gar nicht ins Detail. Ehrlich gesagt, Bitcoin ist eh besser, er verkauft seine Bitcoin-Reserve nach 3 Tagen wieder, so wie er es gemacht hat, nicht? Weil Bitcoin ist jetzt zumindest aus dem ganzen Spiel raus, aber 2011, du kaufst bei 20, es geht runter um 85%. Was passiert dann? Wie viele Crashs hast du seitdem schon erlebt?
Ja, wir hatten richtig. Ja, also die Dips von damals, wenn man das auf dem linearen Chart, das siehst du ja gar nicht mehr. Aber im 2011, ich bin ja auch reingekommen in einen neuen Hoch. Es war im Frühjahr 2011, als Bitcoin von, ich glaube im Februar war es so rum, die Dollar und gleich danach die Euro-Parität, also ein Bitcoin, ein Euro, ein Bitcoin, ein Dollar. Und dann ging es hoch auf in der Spitze über 30 Dollar. Die Medien haben geschrieben, man kann mit Bitcoin Drogen kaufen und der Kurs ist abgehoben. Und im Zuge dessen, ich kann es nicht mehr ganz genau rekonstruieren, aber im Abflachen dieses Hochs habe ich dann von in den Zeitungen gelesen. Und das war auch mein First Contact. Da kommt man halt rein. Die Medien berichten halt immer nachträglich. Das ist halt so. Ja, dann kam im Herbst das sanfte Entschlafen. Es ging runter unter 2 Euro. Ich glaube 1,88 war so das Tief im Herbst 2011, worauf ein für Bitcoin-Verhältnisse langweiliges Jahr 2012 folgte. Der Kurs hat sich so errappelt. Sommer 2012 haben die Winklevoss-Zwillinge ihr Bitcoin-Investment bekannt gegeben. Die haben so im Bereich, die haben den Kurs dann mal von 5 auf 8, 9, 10 Dollar getrieben mit ihrem Investment. Und die heute die Gemini-Börse betreiben.
Ja, die Winklevi.
Genau, also der Kurs hat sich dann verdoppelt, verdreifacht 2012 im Prinzip auf das Einstiegsniveau zurück. Ja, und dann kam 2013. Du weißt wahrscheinlich, was 2013 in der Eurozone abgegangen ist. Da kam im Frühjahr die Katastrophenmeldungen aus Zypern, da wurden Bankkonten gesperrt, da wurden Kundengelder enteignet, da wurden Gelder abgeschöpft, da wurden Bankkonten eingefroren, die Bankomaten haben kein Bargeld mehr ausgespuckt, aber ziemlich bald standen in Nikosia am Flughafen 1-2 Bitcoin-ATMs, ich weiß nicht mehr, wer die betrieben hat, und Bitcoin ging von Jahresanfang 10, 15, das hat schon ein bisschen angezogen, und in der Spitze der quasi Zypern-Krise auf 250 Euro hoch. Und dann kam der Crash, zurück auf 50. Im Juni, also nur 2 Monate später, von 250 auf 50 sind auch wieder minus 80%. Dann kam Griechenland im Sommer und dann drehte noch auf Mt. Gox irgendein Kaufskript durch. Der Willibot hieß der dann, der dann den Kurs auf die damalige Spitze von ich glaube 800 Euro, Dollar, irgend sowas getrieben hat. Dann ging Mt. Gox, die Börse selber in den Bach runter und der Kurs crashte wieder. Und ich glaube, das Tief war danach irgendwo bei 150. Aber diese Kursgeschichte kann man sich anschauen.
Ja, also das ist schon wichtig, ich meine, was man alles mitmachen muss. Also das ist jetzt auch nicht so, es werden viele zuhören, die vielleicht noch nicht so lange dabei sind. Und für manche, die in den Jahren 2020, 2021 auch erst eingestiegen sind, ist das jetzt der erste echte Crash. Ja, der erste echte brutale, nämlich auch also quasi Weltuntergangsstimmung Crash. Also das vergleichbar nur mit dem Crash 2020 im März, am 13. März 2020, ich kann mich noch genau daran erinnern, das war nämlich mein Geburtstag. Und da sind wir mit Bitcoin auf 3.000 Euro gefallen, ungefähr. Da ist alles gefallen damals. Und auch jetzt geht ja viel runter, aber es ist kein richtiger Liquiditätscrash wie damals. Also Gold zum Beispiel kapituliert jetzt nicht. Wie passt das Ganze grundsätzlich in die Bitcoin-Zyklen hinein? Weil eigentlich, wenn man es jetzt ganz grob sieht, aus meiner Sicht passt es eigentlich schon. Ja, wir hatten das High ungefähr Ende 2021 und jetzt geht es halt runter.
So.
Da ist jetzt Mount Gox. Ruft ja, an, sie wollen ihre Coins zurück.
BTC 22 hat gerade angerufen.
Schöne Grüße.
Dieses Mal laut ausschalten.
Ja, perfekt, perfekt. Wir haben sie auch noch gar nicht promotet. Von 15. Ja. bis 17. September, die größte deutschsprachige Bitcoin-Konferenz und mit Nico21 als Promocode gibt es 5%. Und wer mit Bitcoin bezahlt, kriegt nochmal 25% Abschlag. Und wir können mit großer Sicherheit davon ausgehen, dass die Stimmung im Herbst wieder besser sein wird als jetzt.
Bei der Konferenz ist die Stimmung sicher besser oder sicher gut, wo immer der Kurs steht. Ja, es ist nicht nur der Kurs.
Aber ein besserer Beweis dafür, dass das ein Community-Event sein wird, gibt es ja wohl nicht, dass das jetzt in unseren Podcast hinein klingelt.
So ist es, ja. Liebe Grüße, ich rufe dann gleich zurück
an den Peter. Also, wie schauen wir aus mit dem Zyklus? Also eigentlich ja. ist es ja jetzt nicht überraschend, dass wir jetzt in einem Bärenmarkt sind, oder?
Ja, aber es ist, jein. Die Zyklen oder die Kursentwicklung der Vergangenheit ist ja nie eine Garantie, dass ich das immer so wiederholen muss. Und es reimt sich in einer gewissen Weise. Spannenderweise haben wir gerade ziemlich genau Halbzeit zwischen den Halvings. Mhm. Also wir haben jetzt gerade Block 735.000 something gemeint.
Und das war jetzt die Blockzeit für alle, die mich daran erinnern, dass ich sie vergesse, was auch stimmt. Ja, leider, sorry.
Ja. Und das ist jetzt ziemlich genau vor 2 Jahren war das letzte Halving. Und in 2 Jahren, Frühjahr, April, Mai 2024, kommt das nächste. Also sind da jetzt genau mittendrin. Und historisch ist es halt so, also beim Halving, das vielleicht kurz erklärt, das bedeutet, dass die Miner, der Ertrag der Miner, die Menge der neu erzeugten Bitcoins wird von einem Schlag auf den nächsten halbiert. Damit sinkt auch ein Teil des Angebots am Markt, weil viele Miner zum Teil ja auch die Betriebskosten finanzieren müssen und diese Bitcoins zeitnah verkaufen. Also diese neu erzeugte Bitcoin-Quelle, die Menge halbiert sich an diesem Stichtag. Und historisch war es jetzt so, dass plus minus ein paar Monate diese großen Kursanstiege, historisch mal 50, mal 60, mal 70, zuletzt nur noch verdoppelt, verdreifacht, verfünffacht, dass das in der Folge von so einem Halving-Event stattgefunden hat.
Also wenn sich der Supply hat sich verknappt quasi,
genau,
der Verkauf. Aber man muss dazu sagen, dass natürlich der Schritt von 50 Bitcoin auf 25 Bitcoin ist deutlich größer als der Schritt von 6,25 Bitcoin auf 3,125 Bitcoin, right?
Das heißt,
das Halving nimmt schon einmal per se an Bedeutung eigentlich ab.
Ja, aber man sieht auch auf der anderen Seite, wir haben ja viel höhere Kapitalisierung, die Bewertung in Fiat ist halt viel höher mittlerweile. Und das führt auf der anderen Seite auch dazu, dass man halt vielleicht nicht mal, dass man nicht von einer Verfünfzigfachung im nächsten Zyklus ausgehen darf. Das darf man sich nicht erwarten. Langfristig ist eigentlich Bitcoin dazu da, die Kaufkraft zu erhalten. Einfach weil es keine Geldmengeninflation im klassischen Sinn gibt, das ist ausgeschlossen. Trotzdem ist natürlich auch aus Investmentsicht super spannend, weil einfach Innovation mitläuft. Und auf der anderen Seite, auf Teufel komm raus, weiterhin Geld gedruckt wird. Selbst wenn jetzt die Zinsen erhöht werden irgendwo, natürlich führt das zu Umwälzungen, weil die ganze Wirtschaft, Börsen, Finanzsystem schon ja quasi wie der Heroinabhängige an der Geldspritze hängt. Aber, und natürlich auch im Bitcoin-Umfeld genug Investoren da sind, die kurzfristig agieren. Da ist genug Spekulantentum da, Leute, die mit Hebelpositionen unterwegs sind. Und wenn da mal der Kurs in die falsche Richtung läuft, dann führt das natürlich zu entsprechend gröberen Korrekturen und fetten roten Kerzen im Chart.
Hast du in solchen Tagen, wie bist du, du bist wahrscheinlich der Bitcoin-Guy, nicht? Bei Freunden, Familie, ja? Ist es heute so ein Tag? Ich kann mich noch daran erinnern, ich glaube, unseren letzten Podcast haben wir auch gemacht, als der Preis gerade abgestürzt ist. Vielleicht ist das jetzt auch so meine Art, mich bei dir zu melden.
Ja, also genau, du bist nicht der Einzige, der sich jetzt gemeldet hat. Aber ich freue mich immer, mit dir auszutauschen. Und ganz ehrlich, es ist ein Miteinander. Ja? Also ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass ich da irgendwie ausgenutzt oder ausgebeutet wäre. Ich profitiere genauso von deiner Expertise und von deiner wertvollen Einschätzung. Ja, natürlich melden sich Leute. SMS, ein paar Anrufe. Ich meine, mittlerweile wissen die alle, dass ich ihnen zurückschreibe, also was sie zurückkriegen. Das ist schon mehr so die Nachfrage, ja, wie geht's dir? Sie trauen sich schon gar nicht mehr fragen, weil ich sage, Leute, langfristig denken. Ja. Und All-in ist halt nie eine gute Idee, insbesondere wenn man weiß, man könnte das Geld zeitnah brauchen. Ich darf nicht angewiesen sein auf die kurzfristige Kursentwicklung von Bitcoin. Das muss man klar sein, das ist schlichtweg langfristig. Dann kann ich auch größer reingehen. Aber so quasi mal kurzfristig was parken in Bitcoin, das dauert noch ein bisschen, bis ich das machen kann.
Hast du eine, wie soll ich sagen, einen Tagtraum oder eine Vorstellung davon, wie Bitcoin in einer Welt aussieht, in der es die zehnfache Marktkapitalisierung hat, also ungefähr auf dem Level von Gold steht? Was erwartest du? Einen langen 2% plus pro Jahr, also nicht so wie der Euro soll 2% abwerten und Bitcoin weiter 2% auf, oder wie stellen wir uns das vor eigentlich?
Ja, also wenn Bitcoin ungefähr den Market Cap von Gold hat, hat sich noch nicht viel geändert auf der Welt. Für die Bitcoiner schon, aber das wird immer noch eine überschaubare Menschengruppe sein. Und es ist ja auch die Frage, ob Bitcoin sagen, dass die Situation die weitere Entwicklung in der Hand hat, weil es sind ja eigentlich externe Faktoren, die massiv mitspielen. Also wenn große Währungsräume echt in noch stärkere Inflation gleiten, wenn große Währungsräume einfach auseinanderbrechen, erst dann sind so große Schritte, große Weiterentwicklungen, dann erkennen noch viel mehr Leute den Nutzen. Und ich sage auch ganz gern, ist es halt leider so aus der praktischen Erfahrung raus, die Leute schauen sich etwas Neues erst dann an, weil es auch mit Zeit, Aufwand und Mühe verbunden ist, Bitcoin zu verstehen, wenn man es wirklich kapieren will, wenn es im bestehenden System wehtut. Es gibt für einen Normalo, der so irgendwie über die Runden kommt, ja keinen Grund, Bitcoin zu verwenden, aus seiner Sicht. Und auch keinen Grund, in dieses hochspekulative, gefährliche, die Erde verglühen lassende Bitcoin zu investieren. Warum sollte er? Wir haben eh den Euro. Und überweisen ist gratis, und wenn man es geschickt macht bei einer Online-Bank, kostet nicht mal das Konto was. Also warum Bitcoin? Das heißt, viele Menschen werden erst dann auf Bitcoin kommen, wenn es im bestehenden System wirklich so rumpelt, dass da Schmerzen auftreten. Dann wird man sich damit beschäftigen.
Ja. Aber das ist ja auch in einigen Weltgegenden schon so. Also wir hatten Lina Seiche da, die hat erzählt aus der Türkei. Du warst selber auch in El Salvador, und ich kenne Argentinien. Also wir wissen, es gibt Länder auf der Welt, wo wir schon weiter sind, was das betrifft. Aber was mich jetzt interessieren würde, ist, okay, 2011 bist du eingestiegen. 2014 hatten wir Mt. Gox. Mt. Gox war wirklich einer der prägenden Elemente, oder? Das war ein Crash, wo man eigentlich geglaubt hat, es ist vorbei.
Ja, vor allem, das war die Handelsplattform, die wahrscheinlich damals 80% des globalen Bitcoin-Handelsvolumen haben dort stattgefunden. Es gab ein paar kleine, die gerade so parallel entstanden sind. Aber wenn die größte Börse schlichtweg zumacht, da Millionen, zig Millionen von Euro, Dollars eingefroren sind, Hunderttausende von Bitcoins dort liegen, mit Leuten immer rankommen, dann ist es eine massive Auswirkung. Und das war dann der Anlass, diese Preisblase quasi zum aufzustechen. Das war die Nadel damals, ja.
Aber hast du da schlaflose Nächte gehabt und dir gedacht, jetzt ist die Bitcoin-Story over?
Ich habe dann schon irgendwie, man sagt halt so, jetzt muss ich mir wieder einen anderen Job suchen, also irgendwas machen, was nichts mit Bitcoin zu tun hat. Und die Twitter-Memes mit dem McDonalds-Cappy kommen ja auch nicht von ungefähr. Aber man hat schon gesehen, dass einfach die fundamentale Nutzbarkeit von Bitcoin, der grundlegende Nutzen, jetzt bin ich wieder ganz am Anfang, was ich erwähnt habe, war 2014 schon ein deutlich höherer als 2011. Mhm. Es gab zum Beispiel 2011 im Prinzip keine richtigen Wallets. Wer damals Bitcoin nutzen wollte, musste de facto eine Full Node auf seinem Computer laufen lassen. Es gab nur Bitcoin, den Bitcoin-Client, Bitcoin Core, das Ding. Es gab sonst nichts. Irgendwann hat halt jemand mal versucht, okay, eine schlanke Handy-App zu programmieren, die mit so einer Bitcoin-Node spricht. 2014 waren wir schon viel weiter. Also es war einfach fundamental viel weiter gegangen. Und deswegen war auch so dieser Crash-Kurs, dieser tiefste Stand, der sich danach ergeben hat, irgendwo bei 100, 150 Euro, quasi auch gerechtfertigt. Nur ich weiß im Vorhinein nie, wo halt der Boden ist. Auch jetzt wissen wir nicht, wo der Boden ist, ja, wie weit es zurückgeht. Aber aus der Erfahrung heraus, aus der Wahrscheinlichkeit, fix ist nie etwas im Leben, kann auch morgen ein Meteorit vorbeikommen und die Menschheit auslöschen. Aber aus dem heraus traue ich mir durchaus zu sagen, langfristig hat man beste Karten mit Bitcoin. Eine Garantie gibt es nicht. Und meine Bitcoins verkaufe ich dir nicht. Ja? Besorg dir eigene. Also ich will nicht meine Bitcoins verkaufen. Das ist auch noch ein großer Unterschied zu vielen Shitcoin-Projekten.
Im Übrigen. Das ist jetzt ein guter Segue, ja. Shitcoin-Projekte. Ja? Also ich glaube, es ist relativ einfach zu erklären, den Unterschied zwischen Bitcoin und allen anderen. Ich nenne sie schon Fiat-Coins. Also es ist näher dran natürlich an dem alten System. Nicht nur wegen Proof of Stake, was im Grunde auch das alte System ist, aber auch weil niemand hält irgendeine Altcoin ernsthaft langfristig für seine Familie, für seine Enkelkinder, weil man sich eben nicht darauf verlassen kann, was in der Zukunft passiert. Dasselbe gilt ja im Grunde für den Euro. Deswegen sind sie so ein bisschen wie Fiat-Währungen. Und deswegen sage ich immer, also ja, bei Altcoins geht's ums Geld und Bitcoin ist Geld. Das ist der große Unterschied. Nur halt ist es gutes Geld, das du langfristig halten kannst. Aber in 11 Jahren ist es dir wirklich nie passiert, dass du dir gedacht hast, naja, das könnte schon interessant sein, nicht? Da kommt Ethereum auf.
Achso, so anders. Okay. Ja, natürlich, absolut. Also dieser Reiz des Neuen, ich muss vielleicht so anfangen. 2011, als ich Bitcoin entdeckt habe, gab es keine Altcoins. Es gab nur Bitcoin. Es kam dann, vielleicht tue ich jetzt Namecoin gerade unrecht, das war ein Versuch, das Domain-Name-System, das für die Namensauflösung im Internet zuständig ist, zu dezentralisieren. Da gab es, das hing dann irgendwie an Bitcoin dran, so eine Art Sidechain konnte man parallel mitminen. Und das war schon technisch spannend für einen Informatiker, weil warum soll da eine zentrale Instanz die Domainnamen vergeben können? Ist übrigens auch wertmäßig unter ferner Liefen. Gibt es allerdings bis heute. Aber es gab sonst keine Dinge, die sagen, okay, wir machen besseres Geld, wir machen bessere Blockchain. Das gab es nicht. Diese Versuchung war damals nicht da. Es kam dann irgendwann Litecoin, das hat man halt auch mit angeschaut, im Prinzip Copy-Paste, Logo getauscht, ein paar Schreibchen gedreht, Mining-Algorithmus verändert. Nett, aber eigentlich damals schon irrelevant. Ja. Das war so also ein bisschen vielleicht das Beta-Test-System zu Bitcoin, ja, wenn man nicht gerade auf dem Testnet von Bitcoin was machen wollte. Ja, und das andere, diese Erkenntnis, es gibt Bitcoin und es gibt viele Dinge, die irgendwas sind, aber kein seriöses, hartes, gutes Geld. Das hat lang gebraucht. Ich muss ehrlich sagen, das kam vielleicht dann auch erst, als ich die Überlegungen von Saif Amous kennengelernt habe. Ja, das war dann so ein bisschen augenöffnend oder eigentlich Dinge, die man schon aus der Erfahrung raus im Unterbewusstsein vielleicht aufgebaut hat, hat plötzlich jemand anderer mit klaren Worten super formulieren können. Aus der Erkenntnis raus, ja.
Und diese Erkenntnis ist tatsächlich mindblowing. Und ja, die ist wirklich, also das ist dann humbling, ja. Wenn du feststellst, okay, dieses Hauptargument, ich habe es heute erst wieder auf Twitter bringen müssen. Ich habe dazu auch noch ein Video von Rahim liegen, das ich bald veröffentlichen werde. Ja, mit der Frage, ist Bitcoin ein Pyramidenspiel oder ein Schneeballsystem? Mhm. Und weißt du, was er gesagt hat? Er hat nicht gesagt nein oder ja. Er hat gesagt, nicht nur. Okay. Weil nämlich diese Monetisierung eines neuen Assets natürlich gewisse Merkmale eines Schneeballsystems aufweist. Es hat gewisse andere nicht. Also es gibt keine zentrale Stelle, die profitiert und es gibt keine Versprechen und all diese Dinge gibt es nicht. Aber es gibt dieses gewisse Merkmal, das gibt es aber auch bei Facebook und Microsoft und Amazon und Twitter. Alles, was einen Netzwerkeffekt hat, hat dieses Schneeballsystemige, wenn du so willst. Ja? Also es verwechseln die Leute quasi den Nutzen. Der Nutzen wächst, wenn mehr Leute reinkommen und das sehen Leute manchmal als Ponzi-Scheme, basically. Ja,
aber wenn etwas einen Nutzen hat und zumindest für irgendwen oder selbst wenn es für eine kleine Gruppe nützlich ist, dann hat es damit einen inneren Wert. Und bei einem Ponzi-Scheme sind wir eigentlich im Bereich des Betruges, wo einfach mit primär viel Marketing und am besten einem Pyramidenvertriebssystem das wirklich von einem Idioten zum nächsten weitergegeben wird.
Ja, und das sind natürlich viele Altcoins sind tatsächlich Ponzi-Schemes. Und viele Kritiker von Bitcoin geben sich einfach auf die Position, ja, sie reden ja nur über Krypto und sagen dann im Grunde dasselbe, was viele Bitcoin-Maximalisten sagen, nur halt über den gesamten Bereich, weil sie Bitcoin auch nicht mögen. So, das ist die verrückte Welt, in der wir heute leben. Das ist voll komplett absurd. Ja, und dann gibt es noch ein paar, die sagen, it's boiling the oceans. Das ist also Bullshit, ja, aber okay. Kannst du dich noch daran erinnern, wann das erste Mal Energy FUD aufgetaucht ist?
Boah, eigentlich nicht, weil ich meine, ich habe so aus der Erinnerung raus, ist auch mit Mining gerade überlegt und weil ich vorher Litecoin erwähnt habe, die wollten sich ja damals, da kann man dann die ASICs auf, also diese Spezialhardware, die hocheffizient Bitcoin minen kann, aber sonst nichts. Und dann gab es so die Kritiker und die haben gesagt, ja, das zentralisiert sich ja dadurch, weil ich kann mit meinem Computer nicht mehr minen. Und dann kam Litecoin auf mit der Idee, einen anderen Algorithmus zu verwenden, den man wieder nur mit Computer minen können hätte sollen. Hat nicht lange gedauert, wurden auch dafür ASICs gebaut übrigens. Energy FUD, ich könnte es jetzt nicht sagen, wann das losgegangen ist, aber
in den frühen Jahren gab es das nicht. Also ja, ich kann mich nicht daran erinnern, in den allerersten Artikeln so wurde das nicht wirklich thematisiert.
Ja, man muss auch sagen, der Energieverbrauch von Bitcoin 2011 war wahrscheinlich der von einem Dorf irgendwo. Kann man sich immer noch rückwirkend auch ausrechnen. Dann kamen die Grafikkarten, GPU-Miner 2012 herum. Also das war kein Thema, einfach weil das ja viel kleiner war. Also deswegen müssen wir schauen, vielleicht im 17er hoch.
Okay, das heißt, aber gab es jetzt einen Moment, wo du wirklich darüber nachgedacht hast, zu verkaufen?
Nein, das nicht. Es ist eher so, durch die Kursentwicklung, man bringt die Coins, wenn man da größere Menge ursprünglich mal hatte, man bringt diese Menge nicht über die Zeit, auch weil die Ratio dann dagegen spricht. Im Sinn von, man soll nicht alles auf ein Pferd setzen. Risikodiversifizierung, diese Hausverstandsüberlegungen. Ja. Bitcoin 2011, der Erfolg von Bitcoin 2011 oder auch 2013 nach dem damaligen Zyklus, die weitere Erfolgswahrscheinlichkeit war viel niedriger. Also heute würde ich sagen, das wahrscheinlichste Szenario ist, Bitcoin wird die Weltreservewährung. Ich habe 2017 noch überlegt, ja, wie lösen wir denn das Skalierungsproblem wirklich? Wir haben technisch, das kommt wieder Informatiker durch, Bitcoin hatte ein Skalierungsproblem. Diese 2.000, 3.000 Transaktionen, die da in einem Block alle 10 Minuten abgefertigt werden können, das ist ein echter Flaschenhals. Das habe ich, meine subjektive Einschätzung damals als Problem gesehen, einfach wie kann das global genutzt werden. Irgendwann habe ich dann Lightning gecheckt und verstanden, und das ist eigentlich eine nachhaltige Skalierungslösung. Da kommen auch die Block-Size-Wars, diese Abspaltungen, Bitcoin Cash und wie sie alle heißen. Das war auch erst 2017.
Aber 2017 Block-Size-Wars zum Beispiel, das war ja auch so ein Fall, nicht? Das war ja vor dem Run-Up und dem Crash waren die Block-Size-Wars.
Genau.
War dir von Anfang an klar, auf wessen Seite du stehst? Oder hast du einfach darauf gewartet, wie sie ausgehen, weil du eh alle Coins dann hast?
Das war die angenehme Situation, wenn man Coins hatte aus der Zeit vor dem 1. August 2017, dass man schlichtweg durch die Forks automatisch im Prinzip alle anderen Coins mitbekommen hat. Und für mich persönlich war das eine Strategie, wenn ich wirklich einen Bitcoin für irgendwas genutzt habe, und wir hatten ja damals Kursniveau im Bereich von 1.000 Euro, 2.000 Euro, 3.000 Euro für einen Bitcoin, ich habe dann, wenn ich wirklich an Bitcoin bewegt habe, dann habe ich immer die abgespaltenen halt mit irgendwie umgewandelt, verkauft, versucht, weil liegt ja nur rum das Zeug, ja.
Und es ist ein bisschen, wenn man sich dann in der Geschichte zurücksieht, man sieht da einen gewissen Trend, dass gewisse Leute, die in Bitcoin eine große Rolle gespielt haben, dann quasi diese Macht auch oder diesen Einfluss zurückhaben wollen, indem sie dann ja einfach ihre eigene Coin machen. Es gab eben die Variante Bitcoin Cash und Bitcoin Satoshi's Vision und zwei, drei andere Bitcoin-Abspaltungen. Und dasselbe passiert auch bei Ethereum, nicht? Bei Ethereum hast du ja, Vitalik Buterin gründet Ethereum und alle Mitbegründer kommen plötzlich auf die Idee, hey, das mache ich auch. Ja? Und so sind entstanden Cardano und Polkadot und da gibt es noch eine von dem Typen, der ERC20 erfunden hat. Vielen Dank dafür. Ja, das hat uns überhaupt wirklich weitergebracht. Ja, der hat so eine Luxus-Fashion-Coin gemacht, ein Deutscher, glaube ich. Und dann haben wir noch 15.000 andere, weil wer will nicht sein eigenes Geld drucken? Und jetzt sind wir auch wirklich bei diesem Kryptosektor. Stablecoins, Krypto. Wie groß ist eigentlich die Gefahr? Jetzt haben wir gesehen, nicht diese Luna-Geschichte hat Bitcoin ganz schön mitgenommen jetzt. Siehst du da eine Gefahr, die da ausgeht auch? Also wirklich auch für den Erfolg und für den Preis von Bitcoin? Oder ist es eher gut, wenn da Leute reinkommen? Also wie siehst du das?
Also grundsätzlich sehe ich das für Bitcoin das ist für Bitcoin problemlos. Wie auch gewisse Verbotsmaßnahmen und vermeintliche Regulierungsfantasien, die da rumschwirren, weil eben, und das hat fast nur Bitcoin, und das hat eigentlich nur Bitcoin, diese Dezentralität da ist und diese Unangreifbarkeit und diese Resilienz einfach bei Bitcoin sich über viele Jahre einfach immer wieder bewiesen hat. Und ja, die kleinen Coins, ich würde nicht mal sagen, das sind oft gute Überlegungen, oder man will halt vermeintlich irgendwas besser machen und versucht dann irgendeinen neuen Coin, irgendwelche neuen Algorithmen sich zu überlegen, smarte Chains, ja, was auch immer, aber das ist nie zu Ende gedacht. Es gibt genug, die genau das machen, einen Coin rausbringen, Marketing-Trommel laut schreien lassen und versuchen, gutes Geld, am besten gegen Bitcoins, ihre Shitcoins zu verkaufen. Aber es gibt auch die halt vielleicht eben aus meiner Ecke, IT-Ecke kommen, die meinen, sie müssen Innovation auf Blockchain-Ebene bringen und machen ihre eigenen Blockchains, stellen dann aber in der Praxis fest, dass marktmäßig nicht wirklich anzieht oder es nicht ganz zu Ende gedacht ist, weil die Kopplung zur realen Welt einfach wiederum nicht trustless funktioniert. Vom Gigi, glaube ich, gibt es das, diese Aussage, wir haben die Karte, also die Map, und bei Bitcoin ist die Karte gleichzeitig die Realität. Bei allem anderen, egal was ich tokenisiere, selbst digitale Güter, NFTs, JPEGs, was auch immer, Hashwerte von was auch immer, da habe ich dann irgendwas auf irgendeiner Blockchain steht, das soll irgendwas verbriefen, aber ich kann das doch nicht durchsetzen auf die reale Welt, auch nicht auf die digitale Welt. Das ist, und das denken die ganzen Blockchain-Projekte nicht zu Ende. Und dann brauche ich erst wieder keine Blockchain, wenn ich sowieso nicht durchsetzen kann. Dann kann ich Oracle-Datenbank nehmen oder Excel-File.
Ja, ich meine, Gigi erklärt das wunderbar. Ich habe gestern erst wieder gehört, ja, bei Preston Pisch hat er dann erklärt, ja, wenn die Bananen sind längst verfault, aber auf der Blockchain sind sie immer noch eingetragen. Ja. Und das ist auch etwas, das ist ganz, 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 ganz schwer, da geistig auch drüber zu kommen, dass du eben bei Bitcoin existiert für sich selbst und ist nützt uns deswegen als Referenzpunkt, als perfekter Referenzpunkt, neben den technischen Dingen, die ich damit tun kann, während alle anderen irgendwie, also viele von außen versuchen und der klassische Boomer-Mindset glaubt, dass das die richtige Richtung ist, dass du quasi also diese Blockchains sind dann irgendwie das schnellere Pferd, während Bitcoin das Auto ist oder mehr Pferde. Ja?
Irgendeine Art von Simulation oder ja, im Prinzip hat man irgendwo mal einen Gedanken nicht zu Ende gedacht. Und dann komme ich wieder drauf, ich brauche kein Blockchain für etwas, das analog existiert. Ja? Grundbuch Blockchain, das macht keinen Sinn, da gibt es so viel Schnittstellen, da muss ich so viel Trust dem Ganzen entgegenbringen. Das hat alles keinen Sinn, das klingt nett, aber zu Ende gedacht ist es nicht. Und ganz viele von diesen Projekten sind auch gescheitert. Und die sind nicht von vornherein als Betrug angelegt gewesen, dass viel, viel, viel Gutes gewollt haben, aber es kommt halt nichts raus dabei.
Aber man muss schon jetzt mal die Frage stellen, jetzt haben wir diesen ungefähr 50-50 Kryptosektor, ja? 50% Bitcoin, 50% Shitcoins, ja? So, jetzt werden die immer wichtiger, die anderen. Und da gibt es solche Projekte wie Luna und Stablecoins, Tether, großes Thema, Tether. Ja? Also at the very least muss Bitcoin diese Probleme und Attacken überstehen, oder? Also, und es werden nachher noch andere kommen, dann kommen die Attacken der Staaten und der Notenbanken, das wird auch nicht irgendwie easy cheesy. Wird es einfach nicht.
Ja, natürlich. Bitcoin wird größer und wirkt dann für manche vielleicht auch bedrohlicher, weil sie es eben nicht beherrschen können, wie vielleicht bisher manche Funktionen im Finanzsystem, im Wirtschaftsleben beherrscht werden können. Und dann versucht man es halt mit der Verbotskeule, mit Kampagnen, mit schlechter Presse, was auch immer. Aber zu was führt denn das? Es führt dazu, dass sich dann manche Menschen, die sich vielleicht Bitcoin anschauen wollten, die vielleicht ja auch einen Teil ihrer Sparten in Bitcoin aufheben, konservieren wollten, es nicht machen, es später machen. Und man schießt sich entweder selbst ins Knie oder schadet der eigenen Bevölkerung mit solchen Maßnahmen. Und zum Glück ist unsere Welt eine vielfältige. Also wenn man sich anschaut, was jetzt politisch, sicher haben die Midterm Elections in den USA, aber was politisch dann Aussagen von US-Politikern kommt. Ich bin neugierig, wann wir in Europa solche Verhältnisse erleben, dass sich wirklich Politiker auf Bundesstaatsebene konkret zu Bitcoin äußern und nicht nur irgendein in Energy FUD einfach nachplappern, denen ein parlamentarischer Mitarbeiter zugespielt hat. Ja.
Es gibt wenige. Ich habe heute erst ein Interview mit einem Politiker gemacht. Welcher das ist, verrate ich jetzt nicht, aber man kann es sich relativ einfach ausrechnen. Aber es ist nicht. Also ich habe auf Twitter gefragt nach Fragen und ich würde gerne jetzt sozusagen zum Abschluss noch ein paar Fragen stellen, die von Twitter kommen. Deswegen schaue ich auch immer wieder auf den Laptop. Aber bevor wir das machen, also was ist denn grundsätzlich aus deiner Sicht zu erwarten von einem Bärenmarkt? Also was sind so die Phasen? Und wie geht man damit um? Also das kann man auch verbinden mit einer Frage. Also hast du noch eine Bitcoin-Kaufstrategie zu diesem Zeitpunkt? Bist du noch im Markt? DCAst du, also Dollar-Cost-Averaging, Euro-Cost-Averaging? Oder versuchst du, also wie machst du das? Oder was ist dein Ratschlag als seasoned Bitcoiner, mit dieser Situation jetzt umzugehen?
Ja. Also grundsätzlich, Bärenmarkt ist immer eine gute Zeit, wo man sich mal besinnen kann und überlegen kann, was kann man produktiv selber beitragen? Mach was Nützliches, löst das Problem, löst Probleme, die bestehen für andere und du wirst wirtschaftlich erfolgreich sein. Das ist so eine Grundmaßnahme. Und ich habe mit Mark Sterdinek, Coinfinity, kennt man ja auch in diesem Podcast.
Als wunderbarer Hauptsponsor.
Ja. Nach dem 2017er Hype saßen wir irgendwann mal zusammen, haben uns unterhalten und gesagt, okay, es war eine unglaublich stressige Zeit, dieser Hype-Cycle, und jetzt haben wir endlich wieder Zeit, an den Produkten zu arbeiten, mal was zu programmieren, mal die Präsentationsslides auf Vordermann zu bringen, einfach wieder mal zu arbeiten und nicht nur in dieser Hysteriewelle da mitzuschwimmen. Also es ist einfach eine Zeit zur Besinnung kommen, sich auf das Wesentliche konzentrieren, und es ist auch reinigend am Markt, weil ich denke, durch diese Bewegungen sicher der ein oder andere schneller zu der Erkenntnis geführt wird, it's Bitcoin, not Crypto. Was war die Frage konkret da von Twitter?
Hast du noch selber eine Akkumulationsstrategie?
Nein, es geht eher ums Risikomanagement. Also grundsätzlich würde ich sagen, Leute, die beginnen, eine Bitcoin-Position aufzubauen, DCA, also einfach in regelmäßigen Zeitabständen zu kaufen, so wie man früher, denn als es noch Zinsen gab, einen Bausparvertrag, Besparte, so würde ich heute als klassischer Einsteiginvestor Bitcoin besparen. Damit bringt man schön einen Durchschnittskurs zusammen, hat im Laufe der Zeit ein schönes Bitcoin-Sparschwein und über die Zeit hat man ganz gute Karten, dass das auch wirtschaftlich Sinn macht und passt. Ja, die Wale müssen sich selber überlegen, wie sie damit umgehen, aber im Prinzip geht es darum. Ja, wenn du sagst jetzt, wenn sich die Frage darauf bezieht, wie Altinvestoren damit umgehen, der vielleicht auf großen Mengen Bitcoin sitzt. Ja,
ja, also es gibt ja. Auf der Website wasbitcoinbringt.com einen Spendenbutton, falls die Wale die Berichterstattung unterstützen wollen. Ja? In dem Fall Plug hier. Ja, gut. Aber auch bitte, also ich möchte das bei dieser Gelegenheit auch betonen, ich vergesse manchmal drauf, ich sehe jede Message, die reinkommt, Value for Value, jeder Satz freut mich überhaupt. Ich erzähle es immer wieder, vielleicht sollte ich es auch im Podcast öfter erzählen, ja, das Feedback, es ist einfach so geil und es ist so großartig, weil du sagst auch, wenn du für andere Leute, anderen Leuten hilfst, wirst du wirklich einen Erfolg haben. Es ist einfach, als Journalist, ja, das Feedback, das du normalerweise bekommst, wenn du bei der Zeitung schreibst, ist 99% negativ. Und jetzt bekomme ich so viel tolle Zuschriften und oder kurz oder lang oder Satz. Die Tatsache, dass auch die Medienwelt und Bitcoin zusammenwachsen über Value for Value, über Paywalls und so, das ist so faszinierend. Und ich weiß, dass wir hier auch ganz, ganz wirklich an der Forefront von was ganz Neuem stehen, im Medienbereich. Und das hat also in diesem Sektor überhaupt noch niemand verstanden. Da freue ich mich schon drauf, wenn die dann in den nächsten 15 Jahren draufkommen. Wie du Bitcoin gefunden und entdeckt hast, haben wir schon geklärt. Ob du noch was spürst nach 10 Jahren in Bitcoin, will der Daniel wissen, aber das haben wir eigentlich auch schon besprochen. Spürst du noch was?
In den Anfangszeiten hat vielleicht meine Frau in meiner Stimmung erkennen können, wie der Bitcoin-Kurs gerade sich entwickelt. Mittlerweile hat sie keine Chance mehr.
Zwei Fragen betreffen eben Tether, diese andere Stablecoin. Ist das etwas, was dir Sorgen macht, was du beobachtest?
Eigentlich nein und nein. Man sieht es natürlich. Aber ich bin sogar der Meinung, selbst wenn Tether quasi in die Luft fliegt und das Pegging, also diese Dollar-1-zu-1-Koppelung, sich aus irgendwelchen Gründen auflöst. Natürlich, kurzfristig wird es zum fetten Gewitter führen, aber langfristig, wenn es ehrlich gemacht ist, dann hält das Backing. Wenn es Betrug ist, fliegt es ihnen irgendwann um die Ohren. Okay, die Leute können flüchten in den Fiat-Dollar oder in Bitcoin. Und die 100.000-Dollar-Marke haben wir ja auch geknackt, gestern und heute, zumindest wenn man es in Terra-US-Dollar, den Bitcoin-Kurs, bewerten.
Aber Terra, ich habe jetzt nicht nachgeschaut, aber diese Stablecoin Terra, das war, glaube ich, die zweitgrößte Stablecoin.
Ja, es war ja Top 10 von der Marktkapitalisierung, oder?
Ja, und ich meine, die Welt ist nicht untergegangen. Also es hat es aus dem Markt gespült. Ja. Bitcoin hat natürlich es runtergegangen, aber die Welt ist nicht runtergegangen. Und das heißt,
Das sind Dinge, die eigentlich die Stabilität und die Widerstandsfähigkeit von Bitcoin und auch vom Bitcoin-Markt, wo es wirklich sagt, man schaut sich den Preis an, zeigt. Sicher, jetzt haben wir 30% Minus in Euro oder in Dollar gerechnet auf Sicht von einer Woche vielleicht. Aber die Welt ist nicht untergegangen und schauen wir, wo wir in 2, 3 Jahren sind. Das war auch das gleiche Thema, wie die Forks 2017 waren. Es war ungewiss, wie es weitergeht. Wird Bitcoin überleben? Welche der Forks wird das Bitcoin? All das sind Dinge, die ungewiss waren und damit war fundamental berechtigt, dass der Kurs damals niedriger war. Mittlerweile ist klar, wir haben die Erfahrung, die Praxis hat es gezeigt, Bitcoin übersteht sowas. Die Community, das Netzwerk, der ganze Netzwerkeffekt ist alles viel, viel stärker. Und das rechtfertigt einen besseren, auch fundamentalen Kurs. Spekulativ kann es auch unter diesen gehen. Und ich kann ihn auch nicht benennen. Ich kann nicht sagen, Marke X ist der Fundamentalkurs. Aber insgesamt steht Bitcoin einfach mit einer viel, viel stärkeren Widerstandsfähigkeit, mit viel mehr Größe jetzt da, als vielleicht vor 5 Jahren. Und das rechtfertigt auch den Preis. Und das sind fundamentale Entwicklungen. Und auf die sollte man eigentlich fokussieren.
Und wie du gesagt hast, dass zwei Altcoins, die in den Top 10 stehen, von einem Tag auf den anderen komplett implodieren.
Ja, man kann sich auch mal anschauen, lustige Geschichte, welche Coins waren Top 10 2013 im Hoch, welche 2017 und welche sind es jetzt? Bitcoin war immer oben, aber darunter ist nicht viel geblieben. Ja.
Aber der Unterschied ist der, dass du kannst, wenn du mit einem Slow Bleed, Ethereum, Cardano, was auch immer. Da kannst du deine Community bei Laune halten. Dann erzählst du denen hier mal was und da mal was und ja, we keep you posted, es kommt bald was und hier. Und, weißt du, was ich meine? Also so ein Slow Bleed, aber wenn du wirklich von auf Null gehst, dann wirst du, das ist so ein Schock und es tut mir für jeden wahnsinnig leid, der da Geld verloren hat. Ja? Aber es ist so ein Schock. Da bleiben dann ein paar übrig, die jetzt sagen, okay, wenn ich in diesen Markt gehe, dann nur noch bei Bitcoin. Und das sieht man ja jetzt schon auch auf Twitter von Leuten, die sagen, okay, fuck it, das war's für mich, ich mache nur noch Bitcoin.
Ja, vor allem, und es kommen ja auch Leute über diese ganze Kryptoschiene in den Markt, die davor ein Investment-Ding und eine Erfahrung, im besten Fall eine Pensionsvorsorge gehabt haben, eine staatliche, also irgend sowas. Und plötzlich werden sie zu Tradern und in diesen Hype-Phasen ist es auch keine Kunst, selbst mit irgendeinem 0 auf 15 Shitcoin sein Geld zu verdoppeln und verdreifachen. Nur dort sind wir wirklich im Bereich der Spekulation. Das ist auch legitim, wenn man es machen will. Aber da bin ich dann in einer Risikoklasse unterwegs, wo ich sage, okay, ich spekuliere. Ich kann auch auf Rot setzen mein Geld. Und wenn ich verliere, verdopple ich. Ist auch eine Handelsstrategie beim Roulette. Also das ist, und Bitcoin ist das Sparschwein, das ist eigentlich das konservative, geerdete, harte Geld, das wirklich wieder einen Anreiz setzt, langfristig zu sparen, langfristig zu agieren, die Zeitpräferenz entsprechend umpolt, damit man auch wieder ein bisschen vorausschauend denkt und ja, es einfach Sinn macht, wieder zu sparen, anstatt alles immer zu verkonsumieren oder gar auf Pump sein Leben zu finanzieren.
Ist das überhaupt einer der historischen Bitcoin-Crashs gewesen?
Einer der historischen Bitcoin was?
Crashs. Also geht das überhaupt in die Geschichte ein? Oder ist das gar nicht mal so schlimm verglichen mit einem Mt. Gox oder auch mit 2020 oder auch mit dem Ende von 2018?
Ich meine, 30% in wenigen Tagen ist schon eine Kerze, die man eine Zeit lang sehen wird am Chart. 50% vom All-Time-High runter. Ja, die Frage ist auch immer, wo ist der Boden? Es ist mir egal, ich weiß es nicht. Das ist kein Absolut lesen. Ja? Langfristig ist Bitcoin dem alten Geld, den Staatswährungen überlegen und es wird sich weiter etablieren. Das nehme ich für mich mit. Das ist meine Erkenntnis aus den 10, 11 Jahren jetzt bald. Und ich mag auch nicht Kurs spekulieren, wo wir jetzt sind, wo es dreht, wo ist der Boden. Man muss sich wirklich eingestehen, auch hier, stay humble, man muss sich eingestehen, man kann es nicht wissen, wo der Boden ist. Und aus dem heraus, wenn ich meine, ich habe zu wenig Bitcoin oder ich habe keine, dann besorgt man sich welche, kauft welche, bietet eure Dienstleistungen an, lasst euch in Bitcoin bezahlen und im Laufe der Zeit wird man ein Bitcoin-Sparschwein füllen.
Johannes, Dankeschön für das Gespräch. Sorry, wenn ich heute ein bisschen fahriger war als sonst, aber das war jetzt sehr spontan. Wir haben uns heute innerhalb von 2 Stunden zusammengeredet, dass wir jetzt diese Sondersendung machen als kleinen Service im Crash und das kommt doch erst ein paar Tagen raus, also wir wissen noch nicht ganz genau, wo wir stehen. Deswegen habe ich jetzt von dir eine letzte Frage und auch sorry an alle, die auf Twitter geschrieben haben, deren Fragen ich jetzt nicht untergebracht habe. Ihr mögt es mir bitte verzeihen. Eine Frage, oder vielleicht 2 Fragen noch. Erste Frage von Nico mit CK, schöner Name. Wann glaubst du, ist bei Bitcoin der Tipping Point gekommen, wo das wirklich so als technologische Revolution wahrgenommen wird, wie das vielleicht beim Internet der Fall war?
Das ist immer die Frage, von wem?
Ja? Von einer Mehrheit, einer kritischen Masse, sage ich jetzt mal.
Ich kann Ihnen nicht sagen. Ich kann aber sagen, es ging immer schneller, als man es vielleicht, also in der Geschichte rückblickend, ging meistens alles schneller und weiter, als man sich das vorgestellt hat. Also es kann dann wiederum überraschend schnell gehen. Und bitte jetzt in gut 10, 12, 13 Jahren seit des Bestehens, was da entstanden ist mit Bitcoin, was es vorher in der Form überhaupt nicht gab, das ist schon gewaltig. Und ansonsten auch ein bisschen Geduld. Wir neigen dazu, so im Sicht von Monaten, vielleicht wenige Jahre zu denken, wenn wir Menschenleben so, wie weit denke ich nach vor? Bitcoin 2027, Bitcoin 2030, das kann gewaltig sein oder es dauert auch noch. Geduld. Ja.
Ich meine, unabhängig jetzt von den eigenen Gefühlen, wenn der Preis runtergeht, das Beste, was Bitcoin passieren kann, ist, wenn die Luft rausgeht, wenn dieser Hype rausgeht. Ich bin mir nicht sicher, ob so viel Zeit zur Besinnung da sein wird, weil es jetzt doch schon ein sehr öffentliches und politisches Thema ist. Also ich bin mir nicht sicher, ob diese so in die letzten, bis hin auch zum letzten Kryptowinter, wie man so schön sagt, ist man wirklich noch untergetaucht, unter die Wahrnehmungsschwelle. Aber wenn das Ganze im EU-Parlament ist und in El Salvador und der IWF irgendwie alle 3 Tage nervös wird und eine Presseaussendung ausschickt, dann ist es nicht mehr unterhalb der Wahrnehmungsschwelle. Ja? Hast du das mitbekommen in Argentinien?
Dass der IMF Druck gemacht hat, dass die Banken sehr restriktiv sind und keine Bitcoins an die Kunden anbieten dürfen, habe ich mitbekommen, ja.
Sie haben, die Story ist unfassbar. Der argentinische Präsident hat offenbar, während er schon mit dem IWF verhandelt hat, ein Interview gegeben, wo er gesagt hat, wir schauen uns Bitcoin an, das finden wir interessant. Offenbar, möglicherweise als Verhandlungstaktik. Die Zentralbank hat sofort gesagt, no, um Gottes Willen, nein, 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 ja, Dios mio. Und der IWF hat dann in den letzten Kreditbedingungen eine Zusatzvereinbarung hineinschreiben lassen, wo die Argentinier, die ja wirklich das Inflationsmuster dann schlechthin sind. Also niemand hat Bitcoin dringender notwendiger als die Argentinier. Hineinschreiben lassen, dass die die Finger lassen müssen von Cryptocurrencies und Bitcoin. Und dann hat man es eben den Banken jetzt auch verboten. Hm. Also ich meine,
aber da stehen doch Wahlen an in Argentinien und da gibt es einen Präsidentschaftskandidaten,
habe ich gesehen, ja,
der gar keine so schlechten Chancen haben soll und der sieht das schon mal anders. Und man kann ja die Millionen oder Milliarden vom IMF nehmen und dann trotzdem Bitcoin einführen. Aber umso schöner ist, wenn das, sagen wir mal, bottom-up kommt und nicht von oben instruiert wird. Schön wäre es natürlich, wenn die Politik das auch unterstützt. Weil man kann den Menschen helfen, dass man ihnen einen zeitlichen Vorsprung gibt und es ihnen erleichtert, Bitcoin kennenzulernen, Bitcoin zu nutzen, Bitcoin zu verstehen. Das kann man
schon unterstützen als Regierung. Ich glaube, dass das tatsächlich schneller gehen wird, als du glaubst, oder als wir alle glauben, dass Bitcoin viel schneller zu einem politischen Machtfaktor wird, weil die Bitcoiner sind wahnsinnig schnell in der Auffassungsgabe, sie sind unglaublich schnell verletzt, sie sind natürlich vernetzt, sie sind total digital und man hat das, glaube ich, gut gesehen jetzt auch bei der Reaktion bei der EU, ja, dass die Bitcoiner als Netzwerk, als menschliches Netzwerk in der Lage sind zu regieren und vor allem ab einem gewissen Zeitpunkt sind sie alle Single-Issue-Voter. Aber wirklich alle. Ja? Und du wirst nie wieder einen Politiker wählen, der Bitcoin nicht gut findet.
Ja. Ja? Das wird spannend in Europa. Bin gespannt, wenn wir das deutlich hören aus der Politik auch. Ja?
Ich bin auch gespannt. Johannes, ich habe schon vor 10 Minuten die Ausleitung eingeleitet, aber allerletzte Frage. Von Keto Gün auf Twitter. Johannes, when Lambo? Ha.
Nie. Ich werde nicht Lambo fahren. Elektroauto tut auch.
Keto, ein Lambo ist nur ein glorifizierter Audi.
Okay, ich bin ITler, kein Autofreak. Aber
Lamborghini gehört zu Volkswagen.
Okay.
Und da steckt schon viel Audi inzwischen drin. Mhm. Ja, ist die Wahrheit. Ist die Wahrheit. Ja. Gut. Aber nichts gegen Audis, auch tolle Autos. Aber jetzt kommen wir ab. Der Autopodcast läuft erst nächste Woche. Johannes, alles Gute, vielen Dank. Danke fürs Zuhören bei dieser Folge von Was Bitcoin bringt. Wenn es euch gefallen hat, bitte hinterlasst uns 5 Sterne bei Apple und bei Spotify, folgt uns auf YouTube, schickt uns eure Eindrücke, eure Ideen, eure Anregungen, eure Vorschläge für Gäste und natürlich auch eure Kritik an hallo@wasbitcoinbringt.com. Was nicht unerwähnt bleiben darf, natürlich auch Value for Value. Dieser Podcast läuft über das Lightning-Netzwerk in allen Kanälen. Man kann streamen, man kann spenden. Es gibt einen Spenden-Button auch auf wasbitcoinbringt.com inzwischen. Und diese Dinge sind auch wahnsinnig motivierend, wenn da ein bisschen was reinkommt, wenn jeder das nutzt. Es macht wirklich viel Freude, als Bitcoiner für Bitcoiner zu arbeiten.
Die Veröffentlichungen in diesem Podcast sowie die darin enthaltenen Hinweise, die im Begleitmaterial gesetzten Links, dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen weder eine Anlageberatung, Anlageanalyse noch eine Aufforderung oder Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar. Insbesondere kann eine Anlage oder sonstige Beratung dadurch nicht ersetzt werden. Die in den Veröffentlichungen erhaltenen Angaben basieren auf dem Wissensstand zum Zeitpunkt der Ausarbeitung und können jederzeit ohne weitere Benachrichtigungen geändert werden. Die Inhalte richten sich ausschließlich an natürliche Personen. Es wird keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der zur Verfügung gestellten Informationen, Informationsquellen, daraus resultierenden Haftungen oder Schäden jedweder Art übernommen. Eine Haftung für leicht fahrlässiges Verhalten wird jedenfalls ausgeschlossen.